Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, den 23. Oktober 2024, gleich dem 2. Orbon 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran.
Es wird im heutigen Teil um das Unrecht gehen, welches Frauen in der Geschichte angetan worden ist und ihnen heute noch angetan wird. Der Westen weist eine traurige Bilanz hinsichtlich der Beachtung der Rechte der Frauen auf. Für die europäische Kultur war die Frau vom Mittelalter bis Ende des 20. Jahrhunderts ein zweitrangiges Wesen. Anfang des 19. Jahrhunderts suchten die Kapitalinhaber im Westen billige und anspruchslose Arbeitskräfte für ihre Fabriken. Sie lockten die Frauen unter dem Slogan »Recht auf Freiheit« vom häuslichen Herd in die Fabrikhallen, denn Arbeiterinnen gaben sich mit einem geringeren Lohn als die Männer zufrieden. In England hatten Frauen bis 1947 nicht das Recht auf den Erhalt eines Zeugnisses, wenn sie studiert hatten. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durften die Frauen im Westen nicht wählen, und sie hatten nicht das Recht, frei über das Vermögen, das ihr gehörte, zu verfügen. Über ihren Besitz konnte der Ehemann, der Vater oder der Bruder bestimmen. Aber auch noch im 21. Jahrhundert müssen wir feststellen, dass Frauen von Männern beherrscht werden. Von ihnen wird Attraktivität für die Männer erwartet, wenn sie in der Gesellschaft erfolgreich mitbeteiligt sein wollen. Noch schlimmer ist die Misshandlung von Frauen. In zahlreichen Fällen werden Frauen in westlichen Ländern von ihren Ehemännern und Töchter von ihren Vätern geschlagen und verletzt. Es heißt, dass ein Drittel der Frauen auf der Welt von Männern geschlagen werden. In der Mehrheit kommt dieses Vergehen jedoch in den Industriestaaten vor. Diese verdorbene Kultur ähnelt der Kultur in der vorislamischen Ära der Unwissenheit und geht auf die antiken Vorbilder der Römer und Griechen zurück. Es handelt sich um die gleiche Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Nichtbeachtung der Würde der Frau. Damals sollte die Frau dem Genuss des Mannes dienen, und heute ist es nicht anders, und deshalb proklamiert der Westen die sexuelle Freiheit als erlaubt und uneingeschränkt. Die UNO hat im November 2011 anlässlich des Tages des Verbotes von Gewalt gegen Frauen unter der Nummer DPI 2546a einen Bericht veröffentlicht. Dieser deckt erschreckende Daten über sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen und schwere Gewalt gegenüber Frauen in westlichen Ländern auf. Ein Beispiel liefert die Behandlung von Arbeiterinnen, die in den USA auf dem Land beschäftigt sind. Über 3 Millionen Arbeiterinnen sind in amerikanischen Landwirtschaftsbetrieben tätig und 63.000 von ihnen sind illegale Einwanderinnen. Gemäß Bericht der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sind sie mindestens einmal sexuell von ihren Arbeitgebern belästigt oder missbraucht oder misshandelt worden. In einigen Fällen trugen sie sogar schwere Verletzungen davon oder starben an den Misshandlungen. Der englische Soziologe Anthony Giddens verweist in einer seiner Forschungsarbeiten auf Zustände wie diese und sagt, dass in den USA in jeder 4. Ehe die Meinung herrscht, dass der Ehemann einen berechtigten Grund haben könnte, seine Frau zu schlagen. Er erklärt weiter, auch wenn am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit in der Regel keiner einen anderen schlagen kann, so ist es in der Familie anders. Gemäß der Amnesty International führt in Europa häusliche Gewalt mehr als Krebserkrankungen und Verkehrsunfälle zum Tod oder zur körperlichen Behinderung von Frauen im Alter von 16 bis 44 Jahren. Gemäß internationalen Statistiken handelt es sich bei 90% der Opfer häuslicher Gewalt um Frauen. Jede 18 Sekunden stirbt eine Frau auf der Welt und gemäß Angaben der WHO, der Internationalen Gesundheitsorganisation, wird alle 18 Sekunden eine Frau angegriffen oder schlecht behandelt. Der Menschenschmuggel kam früher mehr oder weniger in den armen Ländern vor. Aber heutzutage gibt es ihn auch in Europa und in den USA. Frauen und Mädchen geraten den Menschenhändlern ins Netz. Der Handel mit Menschen ist nach dem Waffen- und Drogenschmuggel eines der einträglichsten illegalen Geschäfte der Welt. In den vergangenen 20 Jahren hat der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung wesentlich zugenommen. In Europa verdienen die Täter jährlich ungefähr 25 Milliarden Euro am Menschenhandel. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat bei einem Treffen mit Iranerinnen anlässlich des Jahrestages der Geburt der geehrten Tochter des Propheten Fatima Zahra, gegrüßt sei sie, über den verloren gegangenen Status der Frau im Westen gesagt. Sie haben für den Handel, die Industrie und das gebräuchliche öffentliche Leben so geplant, dass lüsterne Männer optisch und nicht optisch befriedigt werden. Also, sie haben wirklich die Ehre der Frau verletzt, sie haben ihre Unantastbarkeit zerstört. Das Schlimmste an der Sache ist, sie haben es so weit getrieben, dass die Frauen selber, die jungen Frauen und Mädchen, es als zu ihrem Wohl betrachten, so zu erscheinen, dass sie aus sexueller Hinsicht die Männer auf sich aufmerksam machen können. Und zwar welche Männer? Die Männer auf der Straße. Den schlimmsten Tag, den sie der Frau versetzt haben, bestand darin, dass sie sie zu dieser Schlussfolgerung angetrieben haben. Abschließend möchten wir auf die Ansichten der berühmten amerikanischen Sängerin Madonna hinweisen, um auf den Status der Frauen im Westen aus dem Munde einer Person zu hören, die als eine der heutigen Symbolfiguren für die westliche Kultur gilt. Diese Pop-Ikone wurde in den USA zur Frau des Jahres gekürt und soll in der westlichen Welt das neue Frauenbild präsentieren. Sie berichtete auf einer Veranstaltung zu ihren Ehren als Frau des Jahres darüber, wie sie 1979 als junges Mädchen nach New York gekommen war. New York empfand sie als angsterregend, und sie erzählt, dass sie im gleichen Jahr, während man ihr das Messer an die Kehle hielt, auf einem Hausdach vergewaltigt wurde. Um Geld zu verdienen, ließ sie Nacktfotos von sich machen oder diente den Kunststudenten als Nacktmodell. Sie sagt, »Alle dachten, ich würde mich schämen, wenn die Bilder an die Öffentlichkeit kommen, aber ich habe mich nicht geschämt. Darüber haben sich alle gewundert.« Diese US-Sängerin sagte weiter auf der Feier zu ihrer Preiskrönung, »Jetzt, wo ich als Frau des Jahres preisgekrönt werde, frage ich mich, was ich über die Frauen im Musikgeschäft sagen kann. Überhaupt, was kann ich über das Frausein sagen?« Anfangs habe ich, als ich den Text zu meinen Liedern schrieb, nicht an ein besonderes Geschlecht gedacht und auch nicht an den Feminismus. Ich wollte nur Künstlerin sein. Mein größtes Vorbild war David Bowie. Er war eine Verkörperung der weiblichen und männlichen Seele, und das mochte ich, und das hatte zur Folge, dass ich dachte, es gibt keine Regeln. Aber ich irrte mich. Wenn du ein Junge bist, dann gibt es keine Regeln. Aber wenn du ein Mädchen bist, musst du mitspielen. Du darfst schön und attraktiv, aber nicht zu intelligent sein, und du darfst keine Meinung vertreten. Wenigstens keine Meinung, die nicht mit der vorhandenen Situation übereinstimmt. Die Männer können dich wie einen Gegenstand behandeln. Du kannst dich wie eine Prostituierte kleiden, aber du musst das sein, was die Männer sich von den Frauen wünschen, und vor allen Dingen musst du so sein, dass die Männer sich in deiner Anwesenheit angenehm fühlen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homer Yunus Shajarian mit dem Titel Dasht, das heißt, das Feld.
کوشیده بود روزگاران گشت و گشت، روزگاران گشت و گشت، داغ بر دل دارم از این سر گذشت، داغ بر دل دارم از مردان دشت.
Thank you. بانگ برمی دارم از دل، خون چکید از شاخ گل، باغ و بهاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ سرد و سنگین کوه می گوید جواب، خاک خون نوشیده است.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Ein phönizischer Schriftsteller hat im 2. Jahrhundert vor Christus über die 7 Weltwunder von damals berichtet, und zwar den Leuchtturm von Pharos, die Gizeh-Pyramiden, den Koloss von Rhodos, den Tempel der Artemis, die Statue des Zeus, die hängenden Gärten der Semiramis und das Mausoleum von Halikarnassus. Von diesen 7 Weltwundern sind nur die Gizeh-Pyramiden erhalten geblieben. Viele sind der Meinung, man sollte 7 neue Weltwunder wählen. Eine Organisation, die an die UNESCO angeschlossen ist, führte eine Umfrage durch, bei der mehr als 1 Million Vorschläge für die 7 Weltwunder der Neuzeit eingingen. Vorgeschlagen wurden unter anderem die chinesische Mauer und die Taj Mahal Moschee in Indien. Mit dem Begriff Zivilisation ist eine soziale Ordnung gemeint, die kulturelle Kreativität zulässt. Kultur umfasst nicht nur Literatur und Volkstum, sondern im weiteren Sinne auch das Wirtschaftsleben, die religiösen Verhältnisse, nationale und historische Bräuche und die allgemeine Gesinnung und Art. Damit ist sie der Boden, auf dem die Zivilgesellschaft aufbaut. Schließlich ist auch die Architektur ein Zweig der Kultur und deckt ein Bedürfnis der Menschen. Einige haben Architektur sogar als die Kunst, gut zu leben, bezeichnet. Andere nennen sie eine Mischung von Kunst und Baustoff. Aber die einfachste Beschreibung wäre: Architektur ist die Verbildlichung der Kultur einer Gesellschaft im Laufe der Zeit. Ein guter Architekt muss nicht nur Sinn für Kunst haben, sondern auch Klimaverhältnisse und Umweltprobleme kennen, soziologische und psychologische Kenntnisse und religiöse Kenntnisse besitzen und sich natürlich auch in der Mathematik, Technologie und Geometriewissen angeeignet haben. Die Architektur ist heute eine Kunst, die sich mehr als alle andere Künste mit der Umwelt des Menschen auseinandersetzen muss. Sie ist die Kunst, welche unseren Raum gestaltet. Der Kunstexperte Lamont Moore sagt, Architektur sei die Kunst, den Raum einzugrenzen, um ihn in den Dienst der Menschen zu stellen. Die Architektur ist eine der alten Künste Irans und Iran war eines der ersten Zentren für Städte und für Staudammbau. Heute zeugen überall im Iran und in anderen Gebieten, die einmal zum alten Iran gehört haben, die Werke von iranischen Baumeistern für deren Kunst. In archäologischen Büchern über die Geschichte iranischer Baukunst steht geschrieben, dass sie circa 6 Jahrtausende vor Christus begann. Der bekannte Iranistiker Arthur Pope schreibt, die iranische Baukunst basierte ihre lange Geschichte hindurch auf den 3 Grundsätzen Festigkeit, Komfort und Ästhetik. Die iranischen Baumeister haben in ihren Bauwerken die Originalität des architektonischen Entwurfes und Schlichtheit gepaart mit Verzierung beachtet. Die iranischen Baumeister haben nicht nur von Pop Lob geerntet. Sie haben sich mit vielen Bauwerken verewigt. Von den Säulenpalästen der Persepolis und den Terrassenanlagen von Madoen, sprich Tore Kasra in Ctesiphon in der Nähe von Bagdad, und den Denkmälern der antiken Kultur im iranischen und pakistanischen Baluchistan, den alten Bauwerken in Marv, dem Torgewölbe Tore Bostan in Kermanshah, den alten Moscheen von Isfahan bis zu der Taj Mahal, Grabmoschee in Indien und vielen tausenden anderen Bauwerken.
Der Baustil dieser historischen Bauwerke ist zwar zum Teil sehr schlicht, doch bildet sie den Ausgangspunkt für die charakteristisch iranische Architektur, deren typische Eigenschaften im Laufe der Zeit mit anderen Kulturen vermischten und so zur Entstehung einer großen Vielfältigkeit geführt hat. Die iranische Architektur gehört heute zu den wichtigen architektonischen Schulen weltweit. Wichtig ist auch, dass die Überzeugung der iranischen Bevölkerung sich in den architektonischen Werken niederschlägt. So sind viele heilige Bauwerke entstanden. Als die Bevölkerung im Iran den Islam annahm, trat eine Wende in ihrer Kunst, darunter auch der Baukunst, ein. Die Moscheen, die sie bauten, gehorchten dem iranischen Stil und waren auf islamische Weise geschmückt. Die muslimischen Baumeister haben im Laufe von Jahrhunderten das Streben nach Vollkommenheit aufgrund der islamischen Werte in ihren neuen Bauwerken zu verbildlichen versucht. Wir sind der Meinung, dass ihnen das gelungen ist. Wir beginnen heute diese neue Serie namens Iranische Architektur. In diesem Beitrag möchten wir die Bauweise im Iran vor dem Islam und nach Beginn der islamischen Epoche behandeln. Wir werden die typischen Merkmale iranischer Architektur erklären, Eigenschaften wie ihr nach innen gerichtet sein, die Verwendung von vor Ort vorhandenem Baumaterial, die Beachtung der Bedürfnisse der Bevölkerung und der Naturbedingungen und die Bedeutung des Lichtes für ein Gebäude. In weiteren Folgen werden Sie über die verschiedenen Arten von Bauten erfahren, wie Bazaranlagen, Moscheen, theologische Schulen, Festungen, Paläste und Herrenhäuser, öffentliche Bäder, Brücken, Karawanenserien und so weiter, und wir werden deren besondere Merkmale nennen. Auch andere iranische Künste werden in der iranischen Architektur verwendet, und wir werden also auch über die dekorative Flächengestaltung bei iranischen Bauwerken sprechen. Sie erfahren über Stuckwerkarbeiten, Mosaike, Spiegelflächen und Wandmalerei, und wir werden über Denkmäler iranischer Baukunst im Iran und in anderen Ländern und über einige bekannte iranische Architekten und Baumeister berichten. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Thema gefällt und freuen uns, Sie auch bei der nächsten Folge begrüßen zu können.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hossein Keshtkar mit dem Titel Shabe Hejran, auf Deutsch Nacht der Abschied.
Yeah.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Dimitris Kitsikis ist Geschichtsdozent an der Universität von Ottawa, Kanada. In einem Artikel mit dem Titel »Die Frau in der muslimischen und christlichen Familie« schreibt er, die göttlichen Religionen haben die Frauen aus der Versklavung befreit, während die kapitalistischen und materialistischen Systeme ihre Lage wieder auf die Stufe einer Sklavin herabgesetzt haben. Kitsikis fügt hinzu, besonders der Islam hat in Bezug auf die Freiheit der Frauen eine große Revolution hervorgerufen. Unterdessen haben die westlichen Kapitalisten, um der Familie zu schaden, das Hijab der Frau angegriffen und der Westen hat durch Zerstörung der Familie die Frauen in einer neuen Form versklavt. Unter den muslimischen Frauen im Westen hat der Hijab heute mehr Bedeutung gewonnen als früher. Zum Beispiel an Universitäten wie Georgetown und Maryland und Virginia in den USA hat die Zahl der Frauen, die den Hijab tragen, zugenommen. Eine solche Tendenz beunruhigt die Regierungen kapitalistischer Systeme. Im westlichen Kapitalismus wird die materialistische Seite des Lebens betont. In diesem System soll der Einzelne nach seinen eigenen Vorteilen streben. Es ist sogar erlaubt, zur Erlangung persönlicher Vorteile moralische Grundsätze zu missachten. Dr. Navor Bachsch, Dozent an der Universität für Naturwissenschaften und Forschungen, meint, im westlichen System werden die Frauen geachtet, wenn sie im Sinne der Interessen der Kapitalisten handeln. Danach werden sie aus dem Kreislauf Profit und Kapital ausscheiden müssen. Mit der Renaissance hat im Westen die Bekämpfung der Religion und Ethik begonnen. Ansichten wie die von Darwin, Freud wurden immer mehr geltend gemacht und der Westen steuerte auf den Säkularismus zu. Dies hat den Menschen im Westen von der Religion und den spirituellen Werten entfernt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden Bewegungen zur Befreiung und Gleichberechtigung der Frauen, die aber die Frau auch von ihren geistig-seelischen Werten und von der Familie entfernten. Der Feminismus entwickelte sich zu einer Anti-Männer-Bewegung und stellte sich gegen eine Realität wie die Rolle der Frau als Mutter. Die Frauen wurden zur Arbeit außer Hause angespornt und religiöse Werte angegriffen. Dabei wurde die bedeckende Bekleidung, der Hijab, als Hindernis der Freiheit und Tätigkeit der Frau bezeichnet, während es gleichzeitig zur verstärkten Ausnutzung der Frauen kam. Der westliche Kapitalismus hat den Frauen ein großes Unrecht angetan, indem er sie anspornte, ihren Hijab abzulegen. eine amerikanische Feministin, bekennt in ihrem Buch Rückentwicklung: Als eine Vertreterin des amerikanischen Feminismus gebe ich bekannt, dass in der US-Gesellschaft die Frau noch nie so frei gewesen ist wie heute. Aber ihr ist in unserer Gesellschaft noch nicht so viel Unglück beschert worden wie jetzt. Ihre Freiheiten haben ihr kein gesundes Denken gebracht. Westliche Theoretiker behaupten, dass die Liberaldemokratie unweigerlich in allen Ländern kommen und irgendwann jede Gesellschaft wie die westlichen kapitalistischen Länder aussehen müsse. Gleichzeitig werten sie die Kultur anderer Völker ab. Sie greifen vor allen Dingen die kulturelle Wesensart östlicher Gesellschaften an und wollen diesen Gesellschaften das westliche Modell aufzwingen. Um kulturellen Einfluss in den muslimischen Ländern zu gewinnen, bekämpft der Imperialismus den Hijab der Frauen. Mohammad Brod schreibt in seinem Buch »Sind wir Muslime?« In den Informationsquellen bin ich dem Fall begegnet, dass ein westliches Staatsoberhaupt einen Kulturbeauftragten auffordert, Vorschläge für die Bekämpfung des Islams vorzulegen und unter allen Vorschlägen jener akzeptiert wird, indem es heißt, die stärkste Waffe zur Vernichtung des Islams ist die, die muslimische Mädchen und Frauen von ihrem Hijab zu trennen und für freie Beziehungen zwischen ihnen und den Männern in gesellschaftlichen Zentren zu sorgen.
Die westlichen Länder verfolgen heute eine solche Politik. Zum Beispiel durch gesetzliche Zwänge, durch die sie das Hijab der muslimischen Frauen verhindern wollen. In einem angeblich freien Land wie Frankreich wird Frauen und Mädchen zum Teil das Tragen des Hijabs untersagt. Angeblich ist in den westeuropäischen Städten die religiöse Freiheit in der Verfassung verankert. Aber obwohl das Tragen des Hijab der muslimischen Frau an der Schule und im Beruf ihr eindeutiges Recht ist, wird es ihnen von europäischen Regierungen untersagt. In Deutschland begegnen Frauen, die Hijab tragen, zahlreichen Schwierigkeiten. Einige staatliche Stellen haben den Vertrag mit Frauen, die Hijab tragen, einseitig aufgelöst. Fereshte Lordan, eine islamische Einwanderin aus Afghanistan, die in Deutschland studiert hat, durfte nicht an der Schule unterrichten. Sie bekam auch keine Praktikantenstelle. Frau Laden schrieb in ihrer Not einen Brief an den Kulturminister des Bundeslandes Baden-Württemberg. Doch der Minister wies ihre Bittstellung zurück und begründet seine Ablehnung wie folgt: In den deutschen Schulen würde die Gegenwart einer muslimischen Lehrerin, die Hijab trägt, im Widerspruch zur christlichen Lehre stehen. Deshalb dürfen keine muslimischen Lehrerinnen eingestellt werden. Interessant ist, dass eine türkische Lehrerin, die von der türkischen Regierung zur Unterrichtung an einer süddeutschen Schule entsandt war und sich als Anhänger des laizistischen Atatürks vorstellte, ohne weiteres Mädchen, die Hijab trugen, an der Teilnahme am Unterricht hindern durfte. Vor kurzem hat zum ersten Mal in Deutschland eine deutsche Juristin, die Staatsanwältin in Hessen ist, eine Klage beim Hohen Landesgericht eingereicht und die staatlichen Behörden wegen Verletzung der Bundesgesetze verklagt. Sie forderte das Gericht auf, dass die Diskriminierung gegenüber muslimischen Frauen mit Hijab abgestellt wird. Frau Professor Ute Saksowski sagt: Ich bin Staatsanwältin des Bundeslandes Hessen und daher gehört es zu meinen Aufgaben, die aufgestellten Gesetze mit den Grundsätzen der Landesverfassung zu vergleichen und, wenn Widersprüche vorliegen, zu deren Beseitigung Maßnahmen zu ergreifen. Meiner Meinung nach ist das Verbot des Kopftuchgebrauchs eine Diskriminierung gegenüber einer Religion zum Vorteil einer anderen Religion. Meiner Meinung nach verletzt jemand, der aufgrund seiner religiösen Überzeugung ein Kopftuch trägt, nicht die Rechte anderer. Die hessische Staatsanwältin bezeichnete abschließend das Verbot des Hijabs für muslimische Frauen als klare Verletzung der hessischen Landesverfassung.
Meine Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.